Volksmund noch einen anderen Namen und dieser Name heißt Weißer Sonntag. Weißer Sonntag, woher kommt dieser Name? Ganz in der Urkirche war es Sitte und war es häufig so, dass Taufen am Ostermontag, am Ostersonntag stattfanden. Warum? Weil Jesus als Auferstandener den Jüngern erschienen ist und weil er ihnen dann den Missionsauftrag gegeben hat, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Und darum war Ostersonntag immer ein beliebter Taufsonntag. Und die Täuflinge hatten so weiße Gewänder, als sie getauft wurden. Und es war jeden Tag teilweise Gottesdienst und die ganze Woche über kamen sie in ihren weißen Taufgewändern zum Gottesdienst, bis zum Sonntag drauf, zum weißen Sonntag. Und dieser Sonntag hat, wir mussten das noch so auswendig lernen, diesen schwierigen Namen Quasimodo Geniti. Das war früher so im Konfirmandenunterricht noch die Abfrage, die Sonntage nach Ostern, Quasimodo Geniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rogate, Estomihi und dann kommt Pfingsten. Das musste man da noch so richtig lernen und für Leute, die nicht Latein können wie mich, war das schon schwierig. Es gab da noch so ein Hilfswort, quitten müssen junge Christen roh essen, ja. Das waren die Anfangsbuchstaben von diesen komplizierten Sonntagen. Und so wurde das gepaukt teilweise, ja. Heute vor 5 Wochen durfte ich noch mal eine Taufe in Nördlingen halten. 2 Mädchen haben sich taufen lassen, im Alter von knapp 9 und 11 Jahren. Und die eine, die kam vor einem Jahr ungefähr, von der Jungschau-Freizeit Oberschlauersbach zurück und sagte, sie hat sich für Jesus entschieden und jetzt möchte sie sich taufen lassen. Und da sie adoptiertes Kind war, schwierige Mutter hatte und so, ist jetzt bei Pflegeeltern, war das relativ kompliziert, dass sie die Genehmigung dafür kriegte und es dauerte insgesamt ein Jahr. Und die andere, das war die 9-Jährige. Das war auch interessant. Ich habe mit denen kurzen Taufunterricht gemacht. Und dann fragte ich so, welchen Taufspruch sie sich aussuchen oder ob sie ein Bibelwort haben, das sie so besonders gern haben. Und dann kommt wie aus der Pistole geschossen. Dachte jetzt so, lobe den Herrn meine Seele oder alle eure Sorgen werft auf ihn oder irgend so ein bekanntes Wort oder der heißt mein Hirte. Nein, es kam nicht durch Herr oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist von der 9-Jährigen. Sag ich, wie kommst du denn da drauf? Sagt sie, ich war da mal im Kindergottesdienst und da haben wir diesen Vers auswendig lernen müssen. Ich habe mich so gefreut über die 2 Reihen Kinder. Das ist wirklich was Besonderes. Jesus nimmt Kinder, stellt sie in die Mitte und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Taufe. Quasimodo Geniti, weißer Sonntag. Und der Spruch dazu, der heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, mal darüber zu predigen. Und das ist eine Predigt. Meine Frau hat schon gesagt, was predigst du heute? Dann habe ich ihr erst gesagt, sie hatte schon Sorge, sie muss eine Predigt wieder zum wiederholten Mal anhören von mir. Aber nee, die ist extra für die Kerkhofner geschrieben. Ich lese uns einen Bibeltext aus 1. Petrus 1, Vers 3 bis 7, kleiner Zusammenhang, ja? Da heißt's, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Und dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Hier in diesem Bibeltext, ich kann nicht auf alles eingehen, ich möchte nur ein paar Punkte etwas unterstreichen, steht das Stichwort wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und es hat mich auch auf die Themenformulierung kommen lassen, wirklich alternativ leben. Denn in dem Wort alternativ steckt das Wort nativ, was Geburt bedeutet. Und alternativ heißt eigentlich übersetzt anders geboren. Also wenn man nur Vegetarier wird oder vegan lebt oder statt Auto nur noch Fahrrad fährt, das ist zwar anders leben als der Durchschnitt, aber nicht wirklich alternativ. Alternativ leben bedeutet, anders geboren zu sein. Und das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Jeder von uns, der wurde geboren. Und wir wissen sogar unser Geburtsdatum. Nicht aus Erinnerung, sondern weil es uns so gesagt wurde. Ich bin an einem Mittwoch, 2 Wochen nach Ostern geboren. Das haben mir meine Eltern verraten, beziehungsweise wir haben einen in der Gemeinde, der kann da das aus dem Stegreif sagen, was der 16. April 1958 für ein Tag war, ja? Oder was der 15. Mai 1969 für ein Tag war und welches Wetter noch, das sagt er noch dazu, wenn es sein muss. Latein- und Rallye-Lehrer. Bei uns sind Zirndorf manchmal in der Gemeinde ein besonderes Exemplar. Ja, alternativ leben heißt anders geboren leben. Seit wir umgezogen sind am 1. März dieses Jahres, nun in den aktiven Ruhestand, haben wir gleich einige Tage später einige Hauskreise uns angeschaut und bei einem sind wir hängen geblieben in unserer früheren Gemeinde. Und er hat uns sehr inspiriert. Der beginnt immer um 20 Uhr am Donnerstag, jede Woche. Dann singen wir 3 bis 5 Lieder zum Lobpreis Gottes. Und als wir so kamen, da hatten sie gerade die Apostelgeschichte zu Ende gelesen und die bricht ja da so ab, ja, als ob's weitergehen würde, ja, dass da viele zum Glauben kamen und dann auf einmal abrupt ist Ende. Und es ist so, dass das einfach weitergeht. Seither. Das ist ja nicht zu Ende. Seither kommen ständig Menschen zum Glauben an Jesus. Und deswegen hatte unser Hauskreisleiter gesagt, wir könnten doch mal erzählen uns gegenseitig, wie wir zu Jesus kamen. Es war natürlich der perfekte Einstieg. Ein paar Altbekannte sind in dem Hauskreis, aber auch ein Teil neue Leute, die wir überhaupt noch nicht so kennen. Und meine Frau hat schon Beispiel vorweggenommen. Wir haben uns nicht gut genug abgesprochen, das wollte ich erzählen. Von dieser Frau, die 3 Kinder hat und einen Mann. Die Schwiegermutter ist gläubig, aber ihr Mann nicht. Und sie kam durch das Bibellesen zum Glauben an Jesus. Das hat mich fasziniert. Und dann wird ihr beim Bibellesen klar, sie muss in eine Gemeinde gehen. Und nun war das lange Zeit kein Schmuckstück, äußerlich ein wenig runtergekommen, unsere Gemeinschaft in Zirndorf, das Haus zumindest. Inzwischen ist die Fassade erneuert. Aber die Frau wusste da, sie ging erst in die Kirche, hat ihr nicht so gefallen, dann war sie in Fürth in der Gemeinde, war auch doof, immer da hinzufahren. Und sie wusste, jetzt schaue ich noch da rein. Und da ist sie hängen geblieben. Ist doch toll, oder? Ein anderer hat erzählt neulich, er wurde in Rumänien geboren. Sein Vater, überzeugter Kommunist, Atheist. Und was er machte, so sagte der, das machte er immer mit ganzer Hingabe. 100% oder 120%. Er war zum Beispiel Trainer für Ringer. Er hat einige Leute trainiert, die später bei Olympia mitmachten. Aber Atheist. Eines Tages hört er ein Zeugnis von einem, der im Gefängnis war, weil er einen Tod gefahren hat oder umgebracht hat. Und wie der zum Glauben an Jesus kam. Und das hat ihn angesprochen, seinen Vater. Und so hat sich sein Vater bekehrt. Und weil er viele Kontakte hatte, gingen von da an Christen ein und aus im Elternhaus. Aber er selber war so Teenager und er wollte erst mal das Leben kennenlernen und genießen. Partys, Freundinnen und so weiter. Und eines Tages kommt er abends heim, spät abends, von einer solchen Party. Und 5 oder 6 Christen gehen gerade raus, die bei den Eltern waren im Hauskreis. Der Sohn geht ins Bett und als er kaum sich ausgezogen hat und sich ins Bett legen will, klopft's an der Tür. Macht auf, sind die Christen wieder rumgedreht und sagten, wir wollten noch mit dir beten. Er lässt es über sich ergehen, naja, Gebet kann man schon aushalten, aber dann elektrisiert sie ihn plötzlich, als einer sagt, ich habe eine Prophetie über dein Leben. Prophetie? Und dann sagt er, Gott will etwas aus deinem Leben machen. Naja, das ist jetzt nicht so umwerfend, das will Gott ja bei jedem, oder? Und der Teufel wollte schon verhindern, dass du das Licht der Welt überhaupt erblickst. Und du hast ein besonderes Merkmal an deinem Leib. Jetzt waren das aber Leute, die erst vielleicht zum zweiten Mal oder so in diesem Haus waren. Wie konnten die das wissen, fragte er sich, dieser junge Teenager. Seine Mutter bekam in der Schwangerschaft ein Medikament gegen Kopfschmerzen, nicht Contergan, das Schwangere eigentlich nicht bekommen dürfen. Aber der Junge hat es überlebt, trotz der Medikamente. Er kommt auf die Welt und als er auf die Welt kommt, da ist sein rechter Fuß nicht so normal, sondern ungefähr 180 Grad nach hinten gedreht. Das ist das besondere Merkmal. Aber der ihm das prophezeit hat, der wusste das von Gott her irgendwie. Und das hat ihn bewegt. Und als er geboren war, da hat man versucht, dieses Bein einfach rumzudrehen, Gips rumzumachen und ein paar Wochen im Gips so zu laufen. Und dann haben sie es aufgeschnitten, den Gips. Und dann hat sich wie eine Feder das Bein wieder in die ursprüngliche Stellung rumgedreht. Das ist ein paar Mal passiert. Haben sie gesagt, das hat keinen Wert. Und dann war da ein Arzt in Rumänien vor 30 Jahren oder so, oder 40. Nee, vor 60 Jahren. Fast 55 Jahren, ja. Dann hat der Arzt, der hat ja auch noch nie sowas erlebt, der hat sich angelesen, wie man das operieren kann. Hat er den Fuß gebrochen und hat es neu zusammengenäht und geschraubt. Und dann konnte der Junge gehen. Dann zeigt er uns die Füße, dann sieht man, der rechte Fuß ist ungefähr eine 10 Länge kürzer als der andere bis zum heutigen Tag. Weil in den Tagen, wo er eingegipst war, ist er einfach nicht gewachsen. Hat auch eine dünne Wade. Deswegen konnte er nicht Ringer werden, wie es vielleicht sein Vater gewünscht hat. Ja. Und dann bekehrt er sich noch nicht sofort, als das alles geschehen ist. Er will erst noch das Leben genießen, noch eine Freundin. Aber das war schneller zu Ende. Er hatte Gott gesagt, Herr, nach der nächsten Freundschaft, da bekehre ich mich. Jetzt war diese Freundschaft schneller zu Ende, als er dachte. Und dann hat er sich bekehrt zu Gott. Und dann hat er eine Bibelschule besucht und Gott hat ihm das Herz gelegt, er soll eine große Evangelisation dort machen, in dieser Stadt mit 200.000 Einwohnern. Hat er dann gemacht und hat einen Menschen entdeckt, auch einen jungen Christen, der die Gabe der Evangelisation hatte. Und der hat dann evangelisiert. Bis heute ein bekannter Evangelist, Werner Nachtigall heißt er. Ich finde es so faszinierend, was Gott für Geschichten schreibt. Dieser Tage, eins der schwersten Dinge für mich beim Umzug von einem Haus in eine 75 Quadratmeter Wohnung, die wir jetzt haben, war das Aussortieren der Bücher und das Reduzieren. Bücher wegschmeißen, das ist für mich echt schwer. Und eins davon, wenigstens will sie noch manche lesen, ja. Eins davon, das habe ich vor ein paar Tagen erst angefangen zu lesen, ist für jeden Tag ein Lebensbild drin. Zum Beispiel heute früh habe ich gelesen von einem Afrikaner, der ist mit 17 Jahren in einer methodistischen Schule gewesen in Nigeria, in Afrika. Ich habe seinen Namen vorher noch nie gehört, ja. Und da hat er sich bekehrt und dann hat er sein Leben gelebt. Und als er ungefähr 63 Jahre alt war, also kurz vor Rente, so nach meinen Begriffen, da hat er angefangen, in der Elfenbeinküste zu evangelisieren. Gott hat ihm gesagt, er soll zu den Leuten sagen, sie soll ihren Fetischen, ihre okkulten Gegenstände verbrennen und sollen an Gott glauben. Jesus ist der Sohn Gottes und so weiter und hat verkündigt. Und dann haben sich innerhalb von 3 Jahren, von 1913 bis 1915, schätzungsweise hat er 100.000 Menschen erreicht, von denen sich die Hälfte bekehrt haben. 50.000 in 3 Jahren. Und die Fetische verkauft haben, die so okkulte Gegenstände unterschiedlicher Art können das sein, so Puppen und alles Mögliche. Die haben immer gezittert, wenn der in eine Stadt kam, in ein Dorf kam, dass sie dann keine Geschäfte mehr machen, ja. Und so wurde er nach 3 Jahren vertrieben in sein Heimatland, nach Nigeria zurück. Und dort hat er auch gepredigt und da ist nichts passiert. Und nicht viel passiert. Eigenartig, ne? Aber so macht's Gott. Das ist Gott. Es sind nicht Menschen. Aber das ist wirklich Alternativleben. Menschen, die anders geboren sind. Nicht nur die ein bisschen was anders machen, sondern die anders geboren sind. Ihr Lieben, ich habe in einem meiner letzten HGV-Informativartikel, jetzt heißt es ja inspiriert, gefällt mir gut, wie Sie es neu gemacht haben. Kaum tritt man ab, machen Sie schon alles neu, aber das macht ja nichts. Nach uns geht's anders weiter. Ja. In einem meiner letzten Artikel habe ich geschrieben, einen Artikel mit der Überschrift, ich möchte Eisen schwimmen sehen. Hängt mit unserer HGV-Vision zusammen, die wir anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Gott erbeten haben. Und da haben wir ja geschrieben, wir bitten von Gott, dass wir verstärkt Bekehrungen, Nachfolge und versöhnte Beziehungen erleben. Wir bitten von Gott, dass er uns neu seinen missionarischen Geist gibt, dass er viele Menschen erweckt, dass wir in 12 Jahren bis 2033 140 lebendige missionarische Gemeinden haben. Doppelt so viel, wie wir im Moment haben. Mehr als doppelt so viel. Die Leute haben ja gesagt, ihr spinnt ja. Aber lieber will ich mich zu Tode hoffen, als resigniert aufgeben. Und ich weiß und ich glaube es Gott, dass er, wenn er will, durch einen Handstreich Dinge tun kann, wo uns Hören und Sehen vergeht. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Weiß noch, eins unserer Jugendbundlieder war aus Psalm 72, Vers 18 und 19. Gelobt sei Gott, der Herr Israels. Gelobt sei sein, der allein Wunder tut. Und gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Der Gott Israels ist der einzige Gott, ist der wahre Gott, ist der Vater Jesu Christi. Der kann Wunder tun. Damals, als der Prophet Elisa wirkte, da gab es Prophetenschule, Bibelschule. Und das wurden immer mehr Prophetenschüler und dann hatten sie nicht mehr genug Raum. Und dann mussten die Bibelschüler in den Wald gehen, Holz schlagen, Bäume umlegen mit der Axt. Und sie hatten keine eigene Axt, die war geliehen, ja. Die waren ja bettelarm, so wie Bibelschüler bis heute meistens sind, ja. Und als er die Bäume schlug, auf einmal fiel das Eisen runter von der Axt und flog in so einen Bach und war nicht mehr gesehen und die Axt war geliehen. Und er fing an zu jammern. Und dann holten sie den Propheten Elisa und er kam mit so einer Rute oder sagte es, ein Prophetenschüler, und sagte, stech da rein. Dann schwamm das Eisen der Axt. Und davon ist mein Titel abgeleitet, ich möchte Eisen schwimmen sehen. Das ist Menschen unmöglich, dass Eisen schwimmt. Es ist so vieles uns Menschen nicht möglich. Weil als Christen sind wir berufen, an einen Gott zu glauben, der Unmögliches möglich macht. Und ich möchte dieses Alternativleben, ich möchte es nachher noch in drei Punkten kurz ausführen, in drei Beispielen euch anregen. Aber zuvor möchte ich fragen, bist du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung? Lebst du alternativ, anders geboren? Denn wer einmal geboren ist, der stirbt zweimal. Einmal den natürlichen Tod und dann den ewigen Tod. Wer aber zweimal geboren ist, einmal natürlich geboren und dann wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, der stirbt nur noch einmal den natürlichen Tod. Vielleicht sind Kranke hier. Krank an der Seele oder am Geist. Vielleicht sind Gebundene hier. Vielleicht sind sogar Menschen hier mit Selbstmordgedanken. Ich kann in die Leute nicht reinschauen. Ihr Lieben, als Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth in der Synagoge die Schrift las, das Alte Testament las, kam er zu Jesaja 60. Und da steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen, und die Zerschlagenen sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Dann rollte er die Rolle wieder ein, setzte sich und sagte, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt worden. Mit Jesus brach es an, dass Menschen frei wurden, dass Menschen geheilt wurden, dass Menschen alternativ zu leben begannen, anders geboren wurden. Ihr Lieben, das kann heute geschehen. Auch diese Befreiung. Ich möchte euch aufrufen, wirklich, wirklich alternativ anders geboren zu leben. Und ich möchte an drei Dingen konkret machen. Das erste Gebet. Oft haben Aufbrüche und Neuanfänge damit begonnen. Gebetskreise sind ja in den meisten unserer Gemeinschaften nicht sehr überlaufen. Vielleicht hier, weiß ich nicht, wie es bei euch ist. Vereinigt euch zum Gebet. Als wir jetzt nach Zirndorf zurückkamen und wir den Augenblick, den übrigens der Christian Frach damals ins Leben gerufen hat, der bei uns ja Jugendpastor war in Zirndorf, heißt immer noch Augenblick, der Gemeindebrief. Als wir den aufschlugen, da fanden wir 6 oder 7 Gebetskreise vor. Die meisten zwar nur von wenigen besucht, aber immerhin Gebetskreise. Nicht sehr groß, nicht viele Personen, aber intensives Gebet. Ich kenne ja die Zirndorfer Gemeinschaft inzwischen seit über 30 Jahren. Vor 31 Jahren begann mein Dienst dort. Es gab immer ein paar herausragende Beter. Zum Beispiel ist mal ein Kind geboren worden mit Herzfehler bei uns. Und wir hatten den alten Bruder Bendig, der fast 100 Jahre alt wurde. Der hat für den Friedemann gebetet. Wie hat der für den Friedemann immer wieder gebetet? Und heute, jetzt kam mir der Friedemann entgegen, junger Mann, so Mitte 20. Und es ist einfach schön, wie der Jesus nachfolgt, wie der seine Herzoperationen überstanden hat, von Kleinkind an bis zum heutigen Tag. Oder ich denke an eine Beterin in Zirndorf, die hat immer wieder gebetet, dass Gott wieder die göttliche Ordnung herstellen soll, wenn jemand krank war, wenn jemand durcheinander war in seinem Lebensstil, dass die göttliche Ordnung wiederhergestellt wurde. Also nicht nur, dass die nächste Prüfung geschafft wurde und nicht nur, dass die Krankheit weggeht, sondern dass die göttliche Ordnung wiederhergestellt wird. Wie wünschte ich mir, dass nicht nur um Heilung und bestehende Prüfungen gebetet werden, sondern wie wir es diese Woche im Kolosserbrief gelesen haben in der Bibellese, dass Gott euch erfülle mit der Erkenntnis seines Willens. Wann habt ihr das zum letzten Mal gebetet? Dass die Gemeinde erfüllt wird mit der Erkenntnis seines Willens. Und dass wir nicht unsere Pläne immer umsetzen wollen, sondern in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat, wie es in Epheser 2, Vers 10 steht. Denn nur wenn wir in diesen Werken wandeln, kann Ewigkeitsfrucht entstehen. Nicht, wenn wir irgendwas wollen und denken, so müsste das gehen, sondern wenn wir erkennen, was Gott vorbereitet hat für Werke. Und dass Gott wieder Berufungen schenkt und dass Gott Befreiung schenkt. Zum Beispiel Befreiung von der Geldliebe. Denn die Geldliebe, gestrige Losung, da war das in dem Textzusammenhang, die Geldliebe ist eine Wurzel allen Übels. Können wir so beten? Das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte. Alternativ leben. Kann man nur, wenn man anders geboren ist, so zu beten. Das Zweite, die Komfortzone verlassen. Aber nicht irgendwie bloß etwas Verrücktes oder was Ungewohntes oder was Waghalsiges oder was Risikobehaftetes zu machen, sondern eben was Gottgefälliges zu machen. Denn wenn Gott im Alten oder Neuen Testament einem Menschen einen Auftrag erteilt hat, dann musste der oder die immer die Komfortzone verlassen. Ob das der Simson war oder der David oder der Saul oder ich weiß nicht wer. Immer ging es darum, die Komfortzone zu verlassen, das Gewohnte zu verlassen und das zu tun, was Gott aufträgt. Und das war selten einfach, ich glaube nie. Zum Beispiel verstehe ich darunter, nicht nur in den Ruhestand zu gehen und dann Weltreisen machen und sich um die Enkel kümmern und den Rasen so pflegen, dass man davon aufessen kann, so schön, alles kurz geschnippelt und klein. Ich mag das, ich mache das auch alles gern, solche Dinge, so praktische Arbeiten. Albert Einstein hat da mal gesagt, jetzt weiß ich, warum so viele Leute Holz hacken, man sieht sofort den Erfolg, ja. Auch Holz machen, manche Dinge sind halt dran zu tun, das ist richtig. Aber das sollte man nicht verwechseln mit unserem Lebenssinn. Was hat Gott mit dir ganz speziell vor? Also nicht nur in Ruhestand gehen und jetzt Weltreisen machen und so, sondern die Frage, was willst du, Herr, mit dem Rest meines Lebens tun? Vielleicht sind es noch 20 Jahre bei manchen. Es ist ein Viertelleben. Wie kann ich in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat? Ich komme nochmal zum Entrümpeln bei uns. Wir haben unser Haus an unsere Tochter überschrieben, schon mal eine Sache erledigt und haben uns entschieden, warum brauchen wir ein Haus, wo wir eben erdig raus kann und ins Grüne schaut, am Stadtrand. Das ist für unsere Tochter mit ihren vier Kindern viel, viel wichtiger als für uns. Also haben wir uns entschieden, eine kleine Mietwohnung zu nehmen und wir mussten uns reduzieren. Ich kann es auch anders ausdrücken. Reduzieren bedeutet auch, sich zu konzentrieren, sich auf das Wesentliche beschränken. Was ist wirklich noch wichtig für den Rest unseres Lebens? Und was haben wir die letzten 20 Jahre gar nicht mehr angerührt? Weil es entweder im Dachstübel oben war, also am Dachboden, oder im Keller. Da verschwinden ja immer die Sachen. Wenn man Platz hat, da ist viel Zeugs. Schaut mal nach bei euch. Und mit weniger Leben ist oft viel einfacher, als mit viel zu leben. Reduzieren bedeutet konzentrieren. Und ich möchte bei dem Thema Komfortzone verlassen, anknüpfen an die Predigt von Tobias Gley am Ostermontag in der Osterkonferenz. Der hatte dieses Schaubild, vielleicht waren einige dort. Was bedeuten die Buchstaben K, L und P? Das Innerste mit dem K, das ist die Komfortzone. Das Nächste, der nächste größere Kreis, das ist die Lernzone. Ich glaube, dass uns Gott oft dahin führen will, von der Komfortzone raus in die Lernzone, wo wir was Neues dazulernen, auch wenn wir schon älter sind. Ganz außen wäre die Panikzone, da muss man ja nicht gleich hin. Das ist auch nicht immer so geboten, weil da schaltet manchmal das Gehirn ab und so. Und man handelt nicht mehr vernünftig. Aber dass wir unseren Kreis ein Stück weit erweitern, das ist einfach wichtig. Die Komfortzone Bequemlichkeit verlassen. Zum Beispiel, der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Also das hat schon unser Direktor immer wieder gesagt. Da geht's schon los, ne? Oder abends ist das Sofa bequem, aber vielleicht ist noch Hauskreis oder Bibelstunde. Oder du wirst erinnert, einen Freund mal zu besuchen, eine Freundin, oder zu schreiben, oder noch was zu regeln ist. Dann los, Komfortzone verlassen. Ungesunde Gewohnheiten. Man muss sich schon manchmal überwinden, statt mit dem Auto, mit dem Fahrrad zu fahren oder so. Aber das ist gut, Komfortzone zu verlassen. Das sind jetzt die äußeren Dinge. Aber in geistlichen Dingen gilt es in ähnlicher Weise. Und was da dran ist, fragt Gott für euer Leben. Ich kann das nicht allgemein beantworten. Ich möchte noch ein drittes nennen, das Thema Vererben. Wo wir alternativ leben können, wirklich alternativ. Das Wichtigste, was wir unseren Kindern vererben, ist nicht, dass sie möglichst viel Geld kriegen, dass jeder ein Haus kriegt. Und was wir mit unserem Anwesen in Spanien, Griechenland oder Italien machen, oder ich weiß nicht, was ihr habt, Wälder, Felder. Das Wichtigste nach meiner Überzeugung ist, dass sie bei uns Fleiß und Ausdauer lernen, dass sie Sparsamkeit, Genügsamkeit und Großzügigkeit lernen. Und dass sie, kurz gesagt, dass wir ihnen im Glauben ein Vorbild sind. Das ist das Wichtigste. Das ist das Größte, was wir ihnen mitgeben können. Und wir können es nicht machen. Das muss Gott machen. Dass die Kinder sehen, meine Eltern haben als erstes nach dem Reich Gottes getrachtet. Und jetzt kommt's. Und das sollen sie auch beim Vererben sehen. Es wird wahnsinnig viel vererbt in den nächsten Jahren in Deutschland. Baby-Boomer-Generation, die hat's noch gut gehabt. Aber die Frage ist, müssen wir alles unseren Kindern vererben? Wie steht's da in der Umsetzung des Wortes, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und was wäre, wenn in unserem Testament steht, das Missionswerk so und so, die Gemeinde so und so, ein Sozialprojekt so und so, das wird in unser Erbe eingeschlossen. Kinder kriegen auch was, aber die müssen nicht alles kriegen. Warum? Wer sagt das? Wo steht es geschrieben? Vererben, ein wichtiges Thema. Sehen unsere Kinder an unserem, wie wir vererben, und haben wir das festgeschrieben, notariell oder in einem handschriftlichen Testament, was da unser Wunsch und Wille ist. Was noch wichtig ist, meine Eltern haben vor 20 Jahren oder was ein Buch gekriegt. So eins habe ich vor einiger Zeit auch gekriegt, als ich vom EC verabschiedet wurde. Und da steht vorne drauf, erzähl mir dein Leben. Ja. Und dann ist meistens so leere Blätter innen drin. Und einfach so ein paar Fragen, zum Beispiel, was sind eure größten Gemeinsamkeiten und die größten Unterschiede bezüglich Ehe? An meiner Frau, meinem Mann, mag ich besonders. Wann warst du das erste Mal verliebt, wird da gefragt. Auf welcher Schule warst du? Was waren deine Lieblingsfächer? Welche mochtest du gar nicht? Als meine Eltern dieses Buch ausgefüllt haben, damals, für uns und unsere Kinder, also ihre Enkelkinder, da haben die Enkel begeistert da drin gelesen. Und da haben sie manches festgehalten, was ihnen wichtig war, weiterzusagen. Schreibt euer Leben auf. Das ist spannend. Und sorgt dafür, dass euer Leben spannend ist, dass ihr was zu schreiben habt. Dass ihr alternativ lebt und gebt was mit. Dass ihr gesegnet werdet selber und die nächste Generation und die übernächste Generation. Darum finde ich es so schön, dass Kinder hier sind. Wir kriegen demnächst unser 8. Enkelkind. Und das ist noch eine meiner Aufgaben, die ich schon länger auf meiner To-Do-Liste geschrieben habe. Und jetzt will ich es endlich umsetzen, nachdem ich im Ruhestand angekommen bin, und will das aufschreiben, um den Kindern ein Erbe zu hinterlassen. Nicht unbedingt ein großes materielles Erbe, sondern ein geistliches Vermächtnis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Lasst uns wirklich alternativ leben, anders geboren leben, wie neugeborene Kinder Gottes einen Unterschied machen in dieser Welt. Vielleicht musst du erst neu geboren werden. Ich kenne nicht jeden Einzelnen hier. Heute ist eigentlich eine gute Gelegenheit dazu. Denn wer weiß, wie lange wir noch Zeit haben. Ich war gestern, habe einen Mann besucht, wo ich gehört habe, sein Sohn ist vor knapp einem Jahr an Hirntumor gestorben. Dieser Sohn, der Udo, war bei uns im Jugendkreis damals in Zirndorf. Dann hat er in Tabor Ausbildung gemacht, hat seine Frau geheiratet, die Ärztin ist, sie haben 4 Kinder. Er war Mitte 40. Und dann hat er ein paar Freunde eingeladen, sie haben miteinander ein bisschen unterhalten, ein bisschen was getrunken. Weil er dann immer so arg schnarcht, sagte er zu seiner Frau, ich schlafe heute im Wohnzimmer. Hat er gemacht. Und auf einmal nachts fing er an zu schreien. Kriegt einen epileptischen Anfall. Und erst die Sanitäter wollten gar nicht kommen lassen, erst einmal Rausch ausschlafen. Ich weiß nicht, ob er betrunken war. Die haben gar nicht so viel drauf gegeben, aber seine Frau hat geschaut, dass sie ins Krankenhaus kommt. Dann wurde Hirntumor festgestellt, ganz aggressiv. 7 Monate später war er tot. Hat mich sehr bewegt. Und deswegen ist heute eine gute Gelegenheit. Vielleicht musst du neu geboren werden. Schieb das nicht auf. Wir wissen nicht, wie lange wir Zeit haben. Vielleicht ist ein nächster Schritt dran. Wenn du nicht weißt, welcher, dann ist es gut, mit Gebet zu beginnen. Vielleicht ist es dran, die Komfortzone zu verlassen und aus dem Gewohnten und Vertrauten auszubrechen und die Wege zu gehen, die Gott noch vorhat. Vielleicht ist es dran, das Erbe zu regeln. Das ist nicht vollkommen, die Liste. Vielleicht ist was anderes dran, aber wenn es Gott dir auflegt, dann tu's. Amen. Wir wollen jetzt miteinander beten. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Und wir schließen das Gebet mit Vater unser ab.